Hallo und herzlich willkommen zur nächsten, zur siebten Episode von unten herab. Heute mit dem schönen Titel Safe 6.0. Jetzt zieht der Flow ein, oder? Und ich bin heute nicht alleine. Mein Name ist Florian, deswegen vielleicht auch mit dem Flow ganz passend. Aber ich bin heute nicht alleine. Wir haben einen wunderbaren Kollegen, einen neuen Gast eingeladen, und zwar Wolfgang. Warum haben wir Wolfgang eingeladen? Wolfgang ist nicht nur Safe-Experte, früher Safe-Program-Consultant, jetzt Safe-Practice-Consultant. Das ist auch eine der Änderungen von Safe 6, dass es Namensänderungen gibt. Sondern er ist auch gleichzeitig Kanban-Trainer und kennt sich natürlich hervorragend mit dem Thema Flow aus. Hallo Wolfgang, wer bist du?
Hallo Florian, ja, ich bin der Wolfgang und was du nicht verraten hast, die ersten vier Buchstaben von meinem Vornamen rückwärts gesprochen ergeben auch Flow.
Oh mein Gott. Also wir sind Florian und Wolfgang, das ist ja Wahnsinn.
Ja, also ich bin gebürtiger Hesse, also in Offenbach geboren, durfte man vor ein paar Jahren noch nicht so laut erzählen und bin nie wirklich aus Hessen weggekommen. Gibt eine kurze Episode, habe ich in Rheinland-Pfalz gewohnt, aber ich bin jetzt im schönen Ried in der Nähe von Darmstadt zu Hause. In meiner Freizeit beschäftige ich mich viel mit Steinen, also ich gehe klettern und versuche das so oft wie möglich zu machen. Und meine Frau reitet und der Reiterhof liegt glücklicherweise direkt um die Ecke. Das heißt, ich bekomme auch regelmäßig frische Luft dort. Ja, und in meinem beruflichen Alltag bin ich aktuell eingesetzt in der Scrum Master Academy. Wir beschäftigen uns mit der Ausbildung der Scrum Master und jetzt ab 1.7. auch mit dem sogenannten Upskilling. Das heißt, wir werden die Ausbildungsinhalte verfeinern. Also Scrum, Kanban, Safe, alles das fließt mit ein und eine ganze Reihe von Soft Skills, die wir auch mitgeben möchten. Ja.
Das heißt, du bist auf jeden Fall Experte im Weitergeben von diesen Inhalten. Sehr schön. Ja. Jetzt heißt ja, wir sprechen über SAFE. Das ist ja eine Abkürzung für das Scaled Agile Framework und 6.0 als Titel. Und ja, gib uns doch mal so einen ganz kurzen Überblick. Was ist ein SAFE überhaupt und seit wann gibt es denn die Version 6.0?
Also die Version 6.0, die ist krachneu. Die gibt es jetzt seit 15. März. Und SAFE hat sich jetzt über die Jahre hinweg entwickelt. Ne? Sieht man ja an der Versionsnummer. Und der Anspruch von SAFE ist eben, Business-Agilität in Unternehmen begreifbar zu machen, umsetzbar zu machen. Und dieses Framework beschäftigt sich eigentlich mit Skalierung. Also wie regeln wir die Zusammenarbeit, wenn mehr als ein Team benötigt wird, um etwas in die Umsetzung zu bringen. Ne? Klingt sehr vertraut, sehr ähnlich, ist in der Praxis in der Regel aber wahnsinnig kompliziert. Und SAFE hat im Grunde genommen nichts anderes gemacht, als die sogenannten Best Practices zusammengeschrieben und hat die eben miteinander verzahnt. Ja, das ist so das Scaled Agile Framework. Vor ein paar Jahren gab es auch immer noch so ein Begleitbuch, ne? Mehrere hundert Seiten stark, konnte man immer in der Druckausgabe nachschlagen. Aber das hat sich in der Praxis natürlich auch nicht bewährt. Ne? Also SAFE ist eigentlich etwas, das man so als Richtlinie, als Richtschnur verstehen kann, ne? Und wo tatsächlich im Detail viele Dinge auch beschrieben sind. Aber ich kenne kein einziges Unternehmen, das das bis auf den Punkt genau umgesetzt hat. Ne? Also das sind einfach Anhaltspunkte, die ich eben nutzen kann zur Orientierung, wenn ich eben damit zu tun habe, dass Abhängigkeiten bestehen zum Beispiel oder dass nicht klar ist, für was gebe ich denn als nächstes Geld aus, wie komme ich denn zu meiner Strategie, also wie kann ich das umsetzen, ne? Und das sind eben Fragen, die kann SAFE beantworten, aber wie so oft, ne, sind das erstmal auch nur Denkanstöße in die richtige Richtung, ja? Also wenn ich jetzt mich hinsetze und SAFE 1:1 umsetze, dann habe ich noch nichts gewonnen.
Und uns interessiert ja jetzt natürlich irgendwie das Thema Flow und 6.0 heißt, es gab vorher auch eine andere Version, ich glaube 5.1, ist das korrekt?
5.1 war die Version davor, ja.
Genau. Und uns interessieren jetzt die Unterschiede zwischen 5.1 und 6.0 im Besonderen zum Thema Flow. Du hast aber gesagt, du hast auch intern einen Blogartikel geschrieben in deiner Firma und gibt es auch intern sozusagen Upgrade-Schulungen, also was hat sich verändert von 5.1 auf 6.0? Lass uns doch da mal genauer reinschauen. Was hat es da denn auf sich? Was sind so die Neuerungen in 6.0?
Ja, also es sind im Wesentlichen drei Punkte. Also SAFE hat sich da einen neuen Slogan spendiert Und die Themen Business Agilität und Flow, die vorher auch schon im Framework beschrieben waren, aber teilweise eher so ein Schattendasein geführt haben, weil sie in irgendwelchen Zusatzartikeln beschrieben waren, die sind jetzt auf das sogenannte Big Picture eingezogen. Also wenn du auf die Webseite von Safe gehst, skilledagileframework.com, da öffnet sich eben ein Bild und dort sind die Informationen verlinkt. Das heißt, wenn du da ein Stichwort siehst wie Business Agility oder Portfolio Flow, kannst du eben draufklicken und dann öffnet sich ein Artikel. Und neu ist eben, wie gesagt, dieser Slogan. Sie haben gesagt, sie wollen eben dafür sorgen, dass die Unternehmen besser für die Zukunft aufgestellt sind. Der Slogan lautet Work differently, build the future. Ne? Darunter machen sie es nichts. Also die Firmen, die Safe verwenden, sind ganz klar, ne, ganz vorne mit dabei. Und Business Agilität, der Begriff ist schon länger eingezogen in das Framework. Und da hat Safe damals, ne, die haben so 10 Prinzipien im Framework seitdem und vorher waren es nur 9. Also man kann jetzt sagen, die 10 Gebote sind vollständig endlich und das 10. beschäftigt sich mit Business Agilität und Flow. Und es war aber nie richtig erklärt, was verstehen die eigentlich drunter. Und das ist jetzt neu in der 6.0er Version, dass sehr konsistent erklärt wird, ne, was bedeutet Business Agilität? Was kann ich als Unternehmen tun, um dahin zu kommen? Ne? Wie schaffe ich es, schnell auf Veränderungen zu reagieren? Und dieses, wie schaffe ich es, das ist genau dieser Flow-Gedanke, ne? Der Flow, der das gesamte Framework durchdringt, es umgibt, ja, so wie die Macht. Und eben, wenn wir es richtig nutzen und messen, dann kommen wir vorwärts und können eben schnell auf Veränderungen reagieren, können schnell entscheiden, dafür geben wir Geld, dafür geben wir kein Geld mehr zum Beispiel. Oder wir können auch vernünftig über Abhängigkeiten diskutieren. Alles das ist im Framework drin.
Cool, also may the flow be with you, also die Macht sozusagen sei mit dir. Das haben wir, nehmen wir jetzt mal mit. Und du hast gesagt, es gibt 8 Eigenschaften von Flow, die beschrieben werden im neuen Safe.0 Framework. Was sind denn da so diese 8 Eigenschaften? Was kann man sich dort da vorstellen? Und vielleicht, wie steht das auch im Verhältnis so ein bisschen zu diesen Kanban-Prinzipien und Praktiken?
Ja, das war jetzt ein interessanter Versprecher, ne? 6 Prinzipien gibt es in Kanban und Safe hat jetzt 8 Eigenschaften von Flow draus gemacht. Also die Aussage, die Skilled Agile, also die Macher von Safe an dieser Stelle treffen, ist, jeder Flow hat eben diese 8 Eigenschaften. Ne? Und Flows haben zum Beispiel immer Übergaben. Ne? Also es wird eben nicht nur von einer Person erbracht, sondern von Teams. Und wenn die dann eben ihren Arbeitsschritt vollzogen haben, dann findet immer sowas wie eine Übergabe statt. Es gibt auch sowas wie Flaschenhälse, es gibt sowas wie eine Reihenfolge, es gibt sowas wie Losgrößen, so nennt Safe das, aber die meinen eigentlich damit VIP-Limits. Und alles das, was sie da zusammenschreiben, sorgt dafür, dass wir ein geschlossenes System haben, in dem wir Biddle's Law anwenden können, ne, in dem wir vorhersagbar sind. Und genau das möchte eben Safe ausnutzen, um eben auch Kanban-Teams in die Lage zu versetzen, in so einem Scaled Agile Framework zu arbeiten. Und man muss wissen, dass Safe in sogenannten Inkrementen arbeitet. Ne? Sie haben so 3 Monatsabschnitte, die fräsen die in das Jahr rein. Und für diese 3 Monate gibt es immer einen Plan. Und alles, was in diesen Plan reinkommt, wird geschätzt. Und das sind ja Dinge, mit denen Kanban normalerweise nicht arbeitet. Ne? Aber in einem Safe-Framework muss ich das eben tun. Und diese 8 Eigenschaften helfen mir eben, als Kanban-Team in einem Safe-Kontext erfolgreich arbeiten zu können, weil da wird das für mich übersetzt. Ne? Wie kann ich diese Kanban-Prinzipien verstehen? Und wir hatten es mal durchgeschaut. Also im Wesentlichen sind alle Prinzipien umgesetzt, ne? Die wir auch aus der Kanban-Welt kennen.
Das heißt, viel von dem, was in Kanban beschrieben ist, ist jetzt mit teilweise neuen Worten oder anderen Nummerierungen irgendwie dann doch vorhanden. Ist das so die Zusammenfassung?
Ja, so sieht's aus. Ne? Also es muss natürlich auch so ein bisschen integriert sein in das Framework. Ne? Deswegen sind nicht alle Prinzipien in diesen Properties drin, aber sie sind eben an anderer Stelle im Framework, da wo es eben relevant ist aus Sicht von Scaled Agile, sind sie eben formuliert. Das heißt, wenn ich das gesamte Framework vor Augen habe, nicht nur diese Properties, dann verstehe ich, ne, wie begreift Safe diesen Flow-Gedanken, wie wird er umgesetzt, wie kann ich als Kanban-Team dort arbeiten.
So, ich glaube, unser Kollege Lukas wird das kommentieren oder wird einen wesentlichen Unterschied herausfinden, sozusagen das Change-Prinzip aus Kanban, das erste, start where you are, also fange da an, wo du bist und verfolge dann die evolutionäre, inkrementelle Veränderung. Sozusagen, das ist natürlich bei Safe ein bisschen was anderes. Ich bin gespannt, was Lukas dazu sagt. Aber zumindest auf den Flow bezogen, sozusagen, finden wir vieles wieder, was die Veränderungsmentalität oder die Veränderungsvorgehen vorgeht. Da mag es Unterschiede geben. Lukas, ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Aber hier beim Flow sehen wir vieles wieder. Cool. Also 8 Eigenschaften. Und jetzt hast du gesagt, es gibt auch noch 8 Accelerator, also 8 Beschleuniger vom Flow. Was sind denn aus deiner Sicht da so die interessantesten, die da beschrieben werden? Wie beschleunige ich den Flow? Weil das interessiert ja alle.
Ja, also wenn ich darf, würde ich einfach noch einen kleinen Schritt zurückgehen, weil du das mit dem Lukas gerade erwähnt hast. Ne? Also Safe ist da selber so ein bisschen widersprüchlich aufgestellt. Ne? Zum einen haben sie diese Change-Regeln nach Kotter, ne, wo bam, und dann kommt die Veränderung. Aber auf der anderen Seite wollen sie eben auch dieses Weichverfahren, ne, dass wenn leichte Veränderungen kommen, dass ich eben nicht mit einer extremen Veränderung drauf reagiere oder mit einer extremen Entscheidung, sondern eben mich ganz geschmeidig aufstelle. Ne? Also da ist aus meiner Sicht keine Eindeutigkeit gegeben, aber klar, ne, dieses Change-Management-Prinzip sehe ich jetzt auch nicht so 1:1 in Safe wieder. Bei den Accelerators ist es so, also es sind nicht zufällig 8 Stück. Das sind im Grunde genommen genau die Übersetzung der Properties. Also wir haben hier für die 8 Eigenschaften jeweils genaue Vorgaben. Was verbirgt sich denn dahinter? Und da sind alte Bekannte dabei. Also Visualisierung zum Beispiel oder limitiere dein VIP. Und das sind für mich die konkretesten Bezugspunkte zu Kanban, die, ne, weil die eben genauso klingen und gemeint sind. Und sie waren aber auch schon immer drin im Framework, ne? Und das ist das Tolle, was die jetzt gemacht haben, dass sie nicht nur diese generelle Beschreibung gemacht haben, was sind denn die 8 Properties of Flow oder die 8 Eigenschaften von Flow und die Accelerator dazu gepackt haben, also die Beschleuniger, die dafür sorgen können, dass ich den Flow immer unterbrechungsfrei durchs Unternehmen fließen lassen kann, sondern dass sie das auch speziell für die unterschiedlichen Abschichtungen in Safe gemacht haben. Also Safe setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Also ich habe Teams, die Teams arbeiten zusammen. Und das heißt, es gibt Situationen, in denen arbeitet ein Team alleine. Dafür gibt es eine Beschreibung, was damit gemeint ist. Es gibt Situationen, in denen arbeiten Teams mit Teams zusammen. Das ist der sogenannte Agile Release Train. Mehrere Agile Release Trains arbeiten in einem Solution Train zusammen. Und was die Solution Trains und die Agile Release Trains machen, das wird auf der Portfolio-Ebene diskutiert und entschieden. Und auch dafür gibt es einen Artikel zum Thema Portfolio Flow. Ne? Also sehr konkret beschrieben, was muss ich tun, um das überhaupt starten zu können? Wie stelle ich fest, dass es funktioniert? Und wie kann ich das Ganze messen? Ne? Und neben der Visualisierung und den VIP-Limits wird eben auch zum Beispiel über Flaschenhälse gesprochen, dass ich eben, ne, das kennen wir auch aus den Kanban-Trainings, ne, wenn ich eben bei den Wartezeiten ansetze, dass ich da eben einen sehr viel größeren Hebel habe, als wenn ich die Leute dazu zwinge, schneller zu arbeiten, ne, mit der Peitsche nebendran stehe und immer auf sie einschlage.
Das mag dem einen oder anderen sogar Spaß machen, aber in meisten Fällen ist es wenig hilfreich, genau. Ja, also coole Neuerung dabei. Ich erinnere mich, ich war Ende letzten Jahres auf einer Safe Lean Portfolio Management Schulung und da wurde auch das Lean Portfolio, also dieses, du hast eben den Portfolio Flow erwähnt und da gab es auch eine Kanban-Visualisierung, sie nannten das Kanban für den Portfolio Flow und da gab es dann aber zum Beispiel eine unlimitierte Spalten, also Spalten, die kein VIP-Limit hatten, sondern da konnte unendlich viel Arbeit reinfließen und auf meine sozusagen, mein Kanban-Herz fing an zu bluten, ich konnte mich nicht zurückhalten, ich fragte danach so beim Trainer, warum ist denn da kein VIP-Limit drauf, also, ja, es ist halt nicht so vorgesehen und da hatte ich aber aus Flow-Sicht, da ist doch also ein potenziell sozusagen eine Senke von Arbeit, wo sich unendlich viel Arbeit aufstauen kann. Ja, es war keine gute Antwort da irgendwie aus den Materialien raus. Jetzt in Safe.0, ja, sozusagen dieses Queue-Length, also die Länge der Warteschlangen ist da ein Thema und auf der Portfolio-Ebene hat sich wirklich was getan. Diese bisher unlimitierte Spalte, also Warte auf Umsetzung oder Ready oder wie sie jetzt heißt, die ist jetzt mittlerweile VIP-limitiert. Da muss ich sagen, also da gibt es einen Schritt nach vorne aus Flow-Sicht sozusagen. Wir haben jetzt einen Prozess, der von Ende zu Ende zumindestens ja mit VIP-Limits versehen ist, beziehungsweise die Umsetzungsspalte, die sozusagen hat eine andere Form, wie man Fokus schafft, also wie man nicht zu viel gleichzeitig macht. Aber es gibt nicht mehr eine Spalte, wo unendlich viel Arbeit reinlaufen kann. Von daher würde ich sagen, an der Stelle beim Portfolio Flow, aus Flow-Sicht hat sich da was Positives getan. Ja.
Wir konnten die Blutung stellen, ne?
Ja, Gott sei Dank. Es blutet nicht mehr ganz so stark, genau, ja. Genau, hast du noch irgendwas, was von den Flow Acceleratoren, was dir noch gut gefällt?
Nee, aus meiner Sicht sind die wesentlichen Dinge dabei. Ne? Also ich kann nur empfehlen, mal auf der Webseite nachzuschauen oder wer Zugriff hat auf unser Intranet, ne? Da auch nochmal im Detail nachzuschauen, welche Veränderungen sich da verbergen mit der Version 6.0. Das ist ja nicht nur der Flow, es sind insgesamt 6 Themen, die Safe aufgegriffen hat. Und eben alle basierend auf Rückmeldungen aus der Praxis, ne, wo eben Unternehmen gesagt haben, hier, da haben wir ein Problem, da müsst ihr vielleicht nochmal nachschärfen. Das haben sie sich zu Herzen genommen und es gibt auch eine ganze Reihe von Case Studies, die mit veröffentlicht worden sind. Da kann man sich also anschauen, wie haben es denn andere gelöst. Ne? Das ist dann vielleicht immer nochmal gut, um eine eigene Idee zu entwickeln. Aber ich finde es jetzt deutlich näher an der Praxis, was Safe da versucht. Und ja, deswegen, also bei den Acceleratoren fällt mir jetzt gerade keiner mehr ein, aber
dann habe ich noch einen. Ja. Dann habe ich noch einen. Und zwar gibt es jetzt auch neue, also das ist mein zweiter, Lukas sagte mein Fetisch von mir, aber meine zweite Passion, sage ich jetzt mal, Metriken, also irgendwas zu messen und dann versuchen auch Dinge daraus abzuleiten. Es gibt jetzt Flow-Metriken oder vielleicht gab es die auch vorher, aber jetzt sind sie prominenter. Was haben wir denn dazu zu sagen? Also zum Beispiel, ich habe gesehen, es gibt sowas wie eine Flow-Velocity. Wie in Kanban-Sprech oder ist, was ist denn das überhaupt? Was ist eine Flow Velocity? Hört sich auf jeden Fall cool an, aber was verbirgt sich dahinter?
Ja, also was wir in der Flow Velocity machen, ist, wir schauen auf die sogenannte Iteration. Ne? Also Safe nennt Sprints Iterationen. Und in diesen 3-Monats-Zeitfenstern gibt es immer mehrere Sprints. Und die werden verglichen anhand von Story Points. Ne? Und da merken wir schon, ne, das verträgt sich nicht hundertprozentig mit Kanban. Aber in dieser Flow Velocity schauen wir uns an, wie viele Story Points haben wir denn in einer solchen Iteration geschafft? Und dann vergleiche ich das eben im Zeitverlauf und schaue mir an, wie viele Story Points habe ich denn in den Sprints gemacht? Und dann kann ich das im Durchschnitt anschauen, über die Zeit und dann eben Ausreißer analysieren.
Ja. Ja, also da scheint auch Safe nicht ganz konsistent zu sein, weil da gibt es auch eine Beschreibung, die ich gefunden habe, die sagt Number of completed work items over a time period. Also da geht es gar nicht um die Story Points, sondern um die Anzahl an Einheiten, die man in einer gewissen Zeit fertiggestellt hat. Bei dem Chart findet man dann wieder Story Points. Vielleicht ist das auch dem geschuldet, dass es halt 6.0 ist und in 6.1 wird das dann irgendwie konsistent geregelt, also dass es gleich ist. Es geht aber, also der kann man Mensch würde sagen, Durchsatz, also ja, Throughput, wie viel schaffen wir pro Zeiteinheit? Das gibt's jetzt irgendwie als Messgröße. Ich glaube, Ähnliches gibt es wie die Durchlaufzeit. Die heißt jetzt hier in Safe Flow Time statt Durchlaufzeit oder Lead Time oder Cycle Time, was man da vielleicht so kennt. Aber es ist drin. Es hat einen anderen Namen, aber es ist mit drin.
Genau, man findet vieles wieder, ne? Also 6 Metriken schlägt Safe vor für den Flow und einfachsten ist wahrscheinlich die Flow Efficiency, ne? Die heißt genauso, wie wir sie auch kennen und ist auch genauso gemeint. Alle anderen haben eben irgendwie Spezialnamen bekommen und fangen mit Flow an und dann kommt irgendeine Vokabel, die sich Safe dazu ausgedacht hat.
Genau, und wenn man so ein Hardcore-Kanban- und Flow-Mensch ist, dann denkt man sich, an der Formulierung würde ich vielleicht nochmal hier was ändern oder an dem Diagramm da. Also zum Beispiel ein Diagramm, wo es zumindest eine negative Zeitskala gibt, also dass Arbeitspakete negativ in der Zeit wandern können, also sozusagen heute gestartet, vorgestern fertig. Das ist natürlich Quatsch, aber das ist wahrscheinlich einfach nur geschuldet, dass man das schnell irgendwie auf die Webseite bringen wollte und dann hat man dann irgendwie das Diagramm. Also da gibt es keine Werte, die eingetragen sind, aber das Diagramm gibt zumindest die Möglichkeit, dass man da Punkte eintragen könnte. Also sprich, dass man da Sachen einschreiben könnte. Ist aber nichts drin. Also von daher noch nicht perfekt, aber es geht auf jeden Fall aus Flow-Sicht in eine ganz gute Richtung.
Ja, absolut. Ja. Alles da, was man braucht, um loszulegen. Man kann ja trotzdem Kanban machen, spricht ja nichts dagegen.
Genau, man kann es natürlich immer noch mit echtem Kanban-Wissen verfeinern, sage ich jetzt mal und anreichern. Ich würde sagen, wir binden mal ab. Was ist denn unser Fazit, Wolfgang? Wir hatten ja sozusagen am Anfang gesagt, der Flow zieht ein, oder? Ist er eingezogen in Safe 6.0?
Also er war ja schon immer da. Ne? Also es ist jetzt so, dass es anders betont wird, anders dargestellt wird. Und also ich muss sagen, ne, also dass natürlich das, was wir als Kanban kennen und auch als Flow schätzen gelernt haben, dass das in Grundzügen da ist. Ne? Also man erkennt es schon wieder. Es heißt an der einen oder anderen Stelle anders. An manchen Stellen stellt man sich vielleicht komische Fragen. Ne? Was ist denn jetzt hier schon wieder gemeint? Und im Großen und Ganzen, also es ist da, ne, man weiß, wie es funktionieren kann, aber Safe hat natürlich da irgendwie eigene Zettel dran geklebt und will das natürlich integrieren. Ne? Beispiel jetzt, was wir diskutiert haben mit den Story Points und der Anzahl von Items pro Sprint, ne? Da ist natürlich Stoff für Diskussion in der Umsetzung. Ne? Ein reinherziger Campaniero wird sich nicht auf Storypoints einlassen, ja, und RTEs, die das aber brauchen, um die Teams miteinander zu vergleichen, was ja Scrum auch streng verbietet eigentlich, der wird auf Storypoints bestehen.
Okay. Also ich muss sagen, als Safe-Laie würde ich mich bezeichnen, finde ich, also und ich habe eine zurückhaltende Grund, also ich bin jetzt nicht so ultimativ optimistisch immer, was das angeht, aber ich muss sagen, ich finde die Sachen erschreckend positiv, erschreckenderweise irgendwie positiv, die da passiert sind. Man kann sich natürlich an den Ecken und Feinheiten Formulierungen stören, aber ganz ehrlich, ich möchte nicht die Kanban-Polizei oder die Flow-Polizei oder die Safe-Polizei irgendwie sein, sondern wir möchten eigentlich, dass es irgendwie besser wird für die Menschen, die in dem System arbeiten und dass da irgendwie mehr Wert rauskommt. Und ich glaube, damit, es ist ein Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung und niemand erwartet Perfektion. Also ich erwarte keine Perfektion, auch nicht in Version 6.0, was, ne, 6.1 kann ja auch noch kommen und 6.2 und so weiter. Es kann ja immer besser werden. Von daher glaube ich, dass es total ein guter Schritt ist. Es lohnt sich damit, sich zu beschäftigen. Die Änderungen sind auf jeden Fall signifikant, was den Flow angeht. Und ich würde allen Hörern empfehlen, sich das wirklich anzutun oder sich damit zu beschäftigen. Und ich bin sehr gespannt, was unsere Co-Kommentatoren sozusagen im Anschluss draus machen aus unserer Folge. Wolfgang, es war mir ein Fest.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Auf bald. Macht's gut, Leute. Tschüss.
Dann tschüss.
Hi Lukas.
Hi Tobi, grüß dich.
Ja, jetzt haben wir uns da den Podcast vom Florian und vom Wolfgang angehört. Und ich muss sagen, das Erste, was mir aufgefallen ist, sie haben ihren Flow und Flow-Wortwitz gemacht. Ich habe auch mal unsere Namen genommen. Wenn man die ersten drei Buchstaben jeweils nimmt und rückwärts liest, bin ich der Bot und du bist cool. Ich weiß nicht, ob wir da heute was machen können und Bot und cool da einen super Kommentar für die beiden haben.
Ja, das kriegen wir bestimmt hin.
Ja. Ich kenne dich jetzt ja auch schon ein bisschen länger und ich weiß, dass du lange Jahre kein Safe-Freund warst, wenn ich das mal so nett ausdrücken kann. Jetzt, wo du Safe 6 gesehen hast, wie stehst du denn jetzt mittlerweile dazu?
Sagen wir es mal so. Ich habe immer gesagt, Beziehungsstatus zu Safe ist schwierig. Es ist kompliziert, ja. Ich habe mich das erste Mal damit beschäftigt, Anfang 2016. Und damals hatten wir die Aufgabe herauszufinden, ob das für die Business-Herausforderung, die wir damals hatten, eine mögliche Lösung ist. Und wir sind relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht in Frage kommt. Also wir haben es als Nicht-Methode für uns bezeichnet. Haben dann immer weiter erfahren, dass es innerhalb unterschiedlicher Unternehmen angewendet wird. Ich habe das dann in unterschiedlichen Versionen mir immer wieder angeguckt. Öfter auch Dinge gesehen, wo ich sage, vielleicht hat es geholfen bei manchen Menschen, habe aber leider gesehen, dass es oftmals Stilblüten getragen hat, die also eher in die schwierigere, kompliziertere, negative Richtung gegangen sind.
Und mit Safe 6, ne, da kommt jetzt der Flow und so weiter rein. Das haben die beiden ja gut erzählt. Hat sich die Beziehung entkompliziert?
Naja, also sind jetzt Dinge drin, auf die ich zumindest zeigen kann und sagen kann, naja, es sollte eigentlich schon irgendwie was mit Flow zu tun haben. Leider sind, wie der Florian auch schon sagt und der Wolfgang, Dinge drin, die ich komplett anders sehe und die ich sehr schwierig finde. Also ja, es macht es einfacher zu diskutieren, weil man jetzt Punkte hat, über die man gezielt diskutieren kann. Als wirklichen Fortschritt sehe ich es nicht.
Okay, was sind denn die Sachen, die du jetzt da nicht besser drin siehst?
Naja, also für mich bedeutet Flow tatsächlich, ich habe irgendwann verstanden oder glaube verstanden zu haben, was der Wunsch des Kunden ist. Dann sollte ich das weiter qualifizieren zu einem bestimmten Punkt, wo ich das Ganze in die Umsetzung geben kann, Integration. Und am Ende sollte der Kunde lächeln. Und je mehr ich innerhalb dieses Gesamtprozesses Wartezeiten habe oder die Arbeit nicht weiter getan werden kann, je negativer ist das. Ich glaube, das ist die Grunddefinition von Flow. Also die Arbeit sollte über die Zeit an Reife gewinnen und möglichst nicht stocken, bis sie getan ist und wir prüfen können, ob wir das Ziel vor Kunde erreicht haben. Und es gibt auch ganz viele tolle Methoden, die auch in SAFe genannt werden, die das unterstützen. Continuous Improvement Methoden, Continuous Design, Continuous Integration zum Beispiel, Verbindung mit unterschiedlichen Testmethoden, alles wunderbar. Und dann gibt es auf der anderen Seite Methoden, die etabliert werden, die so eher das Gegenteil fördern, also Wartezeiten innerhalb des Systems oder längere Planungszyklen, die im Prinzip das Gleiche tun, weil sie uns hindern daran, öfter neue Sachen spontan in das System hineinzunehmen, weil ich dann übergreifend mich sehr, sehr oft treffen müsste, um das zu tun, was SAFe aber im Prinzip ausschließt.
Ja, ich bin bei weitem kein SAFe-Profi, aber wenn ich jetzt sehe, du sagst, längere Planungszyklen und nicht einfach spontan ad hoc was reinnehmen zu können. Ich meine, es ist ja auch das Thema Planbarkeit und Planbarkeit von Aufgaben. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest eine der großen Stärken von SAFe, dass du auf diese 3 Monate für das nächste PIP dir klar bist, was da getan wird, was getan werden muss und auch dem Kunden ein Versprechen gibst, das hast du nach diesen 3 Monaten.
Ja, also es gibt einen Unterschied zwischen einer Richtung, die ich gehe, also sage links oder rechts. Ich entscheide mich an bestimmten Punkten und sage dann, jetzt versuchen wir, diese Richtung eine gewisse Zeit zu halten und nach dem Zeitpunkt reflektieren wir dann wieder und gehen eventuell dann in eine andere Richtung. Ne? Ich habe Implementierung gesehen, da funktioniert das ganz gut. Ich habe auch Implementierung gesehen, da wird den Menschen quasi gesagt, sie sollen für die nächsten 3 Monate quasi alle Arbeitspakete aufschreiben, die notwendig sind, den Aufwand oder die Komplexität oder was auch immer dahinter steckt, schätzen. Dann wird das noch ein bisschen verhandelt und am Ende wird 30-40% davon auch nicht geschafft, sondern in den nächsten Zeitraum verschoben. Was am Ende bedeuten kann, dass Sachen, die heute geplant werden, naja, vielleicht so in 5 Monaten dann überhaupt fertiggestellt sind und in 6 Monaten dann vor Kunde geliefert werden. Das hat aus meiner Sicht mit Agilität gar nichts zu tun. Insbesondere dann, wenn eben Planungszyklus und Auslieferungszyklus miteinander gekoppelt sind. Eigentlich sollte das nicht so sein. Im Idealfall ist es so, ich habe einen Planungszyklus und dann kann ich kontinuierlich die Sachen auch liefern und kontinuierlich dann Feedback bekommen. Nur wenn mir das Feedback relativ zeitnah sagt, dass ich schon auf dem falschen Weg bin. Also stell dir vor, du entwickelst was und im 2. Sprint innerhalb von so einem Release-Train merkst du, funktioniert nicht, gar nicht. Dann müsstest du grundsätzlich dann zusammenkommen, dieses Increment abbrechen und komplett neu in eine andere Richtung gehen. Und ich habe das, ich weiß gar nicht, ich habe es schon jemals gesehen, glaube ich noch nie gesehen, dass das passiert. Also was dann eher passiert, ist hektisches Treiben. Dann wird doch irgendwie umgebaut, aber halt mehr schlecht als recht. Man nimmt sich eben nicht wieder die 2 Tage, um komplett neu zu überlegen, und zwar gemeinschaftlich, gesamtheitlich. Und da sehe ich schon große Herausforderungen. Diese Unendlich-Spalten innerhalb des Systems sehe ich auch öfter. Und das macht mir Sorge, weil immer dann, wenn ich eine große Spalte habe, in der ich viel versenken kann, also ein Backlog zum Beispiel ist für mich immer eine Wartespalte, da passiert kein Mehrwert. Ne? Mhm. Es gibt Menschen, die sagen, ein wirkliches Flow-System, in dem innerhalb der Systemgrenzen sich Backlogs zum Beispiel befinden oder unendlich Spalten, ist kein Flow-System, ne? Weil das dann quasi auch nicht einschätzbar ist. Die Vorhersagbarkeit ist einfach auch gar nicht gegeben innerhalb solcher Systeme.
Ja, wir haben ja gehört, die Unendlich-Spalten sind zumindest reduziert worden bei Safe. Was ich aber auch noch ansprechen möchte, und da hat der Florian ja dich genau und direkt angesprochen, wollte hören, was du zum Thema Start Where You Are aus Kanban und dem, was jetzt Safe da in ihren Beschleunigern, was glaube ich, macht. Was ist denn dein Kommentar dazu?
Ja, also es tut mir weh, wenn ich das sehe. Also man muss ja immer unterscheiden zwischen, was ist in der Theorie so gemeint gewesen, was ist das, was gelehrt wird, ne, dann nochmal in der Übersetzung für die Praxis, und was ist das, was in der Praxis praktisch umgesetzt wird. Also ich bewerte gerne nach den Handlungen, die tatsächlich passieren. Weil das ist das, was am Ende wirkt und das, was hoffentlich zu gewissen Effekten oder Ergebnissen führt. Und was ich halt leider sehe, ist sehr, sehr schwierig. Also im Sinne von, wie Menschen miteinander arbeiten und wie mit Menschen umgegangen wird. Also der Einführungsprozess von Safe sieht vor, das ist der S-Einführungsweg typischerweise, dass Menschen bestimmte Schulungen erstmal besuchen müssen, um eine Grundqualifizierung zu haben. Und der Eindruck, den man dann bekommen kann, ist, dass die Menschen, naja, vorher kompetenzlos sind, was das Thema Zusammenarbeit und grundsätzlich Arbeit angeht, und dass sie jetzt quasi lernen müssen, wie es richtig geht. Also das ist der generelle Eindruck, den ich bekomme, wenn ich diese Materialien lese und von Menschen davon höre, die das vermitteln. Wir zeigen euch, wie es richtig geht. Ihr habt auch die Möglichkeit, ein bisschen was zu verändern im Nachhinein. Aber wir bauen jetzt erstmal auf, dass angeblich funktioniert. Und das finde ich halt sehr schwierig, weil wir wollen ja eigentlich, dass die Menschen ihren Kopf einschalten und versuchen, etwas zu bauen, gemeinschaftlich, was passend ist zu den Herausforderungen, die sie haben. Wenn ich ihnen jetzt zeige, wie es richtig geht, dann zeige ich ihnen quasi nur, wie es mal richtig funktioniert hat in einem Unternehmen, das vielleicht ganz andere Herausforderungen hatte wie ich selbst. Und das macht es sehr schwierig. Insbesondere, wenn ich in der Zeit, wo die Menschen diese Fähigkeiten lernen, andere Menschen in diese Position reinsetze, die diese Fähigkeiten angeblich schon haben. Also es ist gang und gäbe, dass Menschen eingesetzt werden, die spezielle Rollen einnehmen, die genau auf diese Rollen trainiert wurden. Also um das System schnell in Gang zu setzen, werden Release-Train-Engineers, SPCs, wie auch immer man das jetzt nennen mag, eingesetzt, um das System schon mal in Gang zu bekommen. Und in der Zeit werden dann Menschen ausgebildet und dann später sollen sie diese Rollen ersetzen. Also wenn ich jetzt mir überlege, ich arbeite vielleicht schon so 10, 15 Jahre im Unternehmen und jetzt kommt jemand, der sagt, du kannst nicht arbeiten, du kriegst es nicht hin quasi, du musst jetzt erstmal eine gewisse Weile auf deine Position, deine Verantwortung, die Dinge, die dir auch Erfolg vermitteln, verzichten. Jemand anderes geht jetzt in diese Position rein, heißt dann noch völlig anders, dann wird mir Angst und Bange. Der Grundwert von Kanban, den ich mal gelernt habe, ist Respekt. Das bedeutet, ich respektiere das, was da ist, die Menschen in ihren Verantwortlichkeiten, Rollen und Beziehungen. Und das ist alles das, was ich da nicht respektiere, indem ich das anders mache. Und das Thema Respekt ist mir halt sehr wichtig. Insbesondere auch, dass respektiert wird, dass Menschen in der Verantwortung sind und ihre Entwicklung selbsttätig messen können. Und das ist nämlich genau der zweite Punkt, der damit verbunden ist. Es geht nicht nur um den Einführungsprozess, sondern es geht auch um das Messen von Veränderung. Und wenn ich höre, dass RTEs dann Teams miteinander vergleichen, in der Velocity zum Beispiel, dann ist das nicht respektvoll. Also dann bedeutet das, dass die Verantwortung der Menschen, Wert zu erzeugen und die Autonomie, die damit verbunden ist, gebrochen wird. Also ich nehme Metriken, um Menschen zu bewerten, von außen ein Rating vorzunehmen und unterschiedliche Teams miteinander zu vergleichen. Das ist so der Grundgedanke der Team-Performance und der Gesamtperformance. Der funktioniert so aber in komplexen Systemen nie. Also es führt oft dazu, dass die Menschen dann in Widerstand gehen und versuchen, die Metriken so zu beeinflussen, dass sie von außen besser bewertet werden, was am Ende wieder dazu führt, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihre eigene Wertschöpfung gut einzuschätzen oder Parallelmetriken pflegen, also eigene Metriken pflegen und dann noch andere Menschen Metriken geben, die dann verfälscht sind, nur um besser darzustellen. Weil ich möchte ja nicht, dass andere Menschen mich jetzt negativ bewerten oder ich einen Nachteil davon bekomme. Und diese Hemmnisse sind sehr schwierig, insbesondere beim Einführungsprozess, wenn ich den extrinsisch motiviert tue, so wie ich ihn da sehe, und nicht intrinsisch motiviert aus den Menschen heraus die Veränderung hervorbringe, dann habe ich oftmals katastrophale Ergebnisse, die dadurch herauskommen.
Ich habe da jetzt gerade zwei Sachen eigentlich raus mitgenommen aus dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Erstmal, es ist wichtig, dass das, was bisher passiert ist, ne? Ich bin jetzt auch schon 14 Jahre im Unternehmen, ich habe auch schon, glaube ich, einige Sachen gesehen und es läuft nicht alles super. Es kann immer besser werden, aber viel von dem, was da ist, es ist ja trotzdem gut, wenn wir auf die Zusammenarbeit schauen und das zu bewahren und nicht mit der Holzhammer-Methode da draufzuschlagen und was Neues von außen reinzubringen, weil es cool ist, sehe ich total auch, dass das nicht der Weg sein kann.
Genau, das ist mir sehr wichtig, weil so ein Unternehmen, das hat über die Zeit Verhaltensweisen entwickelt, die es sehr erfolgreich machen. Und die sind oftmals einzigartig. Und wenn ich jetzt da was anderes drüber setze, was das ersetzen soll, dann geht dieses Einzigartige oftmals verloren. Und es kann durchaus sein, dass das ein Nachteil ist.
Ja, da geht dann einfach die Individualität und die Kultur, die sich ja über Jahre entwickelt hat, die, glaube ich, in jedem Unternehmen anders ist, wenn man da einen Einheitsbrei rausmacht, geht dann verloren. Der zweite Punkt, der mir da aufgefallen ist oder der bei mir resoniert hat, ist das Thema Metriken. Ich hatte es auch vor 5 Jahren, glaube ich, schon. Da wurde mir gesagt, ja, wir wollen die Storypoints, die wir damals in unseren mehreren Scrum-Teams gemacht haben, wollen wir normieren, dass jedes Team weiß, wie viele Storypoints es hat. Einerseits, um sie zu vergleichen. Andererseits steht ja hinter jedem Storypoint auch irgendwie eine gewisse Summe Geld und auch das wollen wir verwenden. Konnte ich damals nicht nachvollziehen, kann ich heute nicht nachvollziehen. Und wenn ich dieses Vergleichen sehe, passiert halt genau das. Die Statistiken werden verfälscht und haben dann am Ende, oder wenn es Metriken oder Statistiken, ist ja im Grunde egal, werden verfälscht, um dann schön nach außen auszusehen. Und im schlimmsten Fall machst du gar keine interne mehr, sondern basierst deine Entscheidung auf den verfälschten Metriken.
Also wenn man mal guckt, wo Storypoints herkommen, dann kommt man wahrscheinlich auf Ron Jeffries, der von sich selbst sagt, wenn ich das irgendwann mal erfunden haben sollte, tut es mir leid, ich würde es gerne rückgängig machen. Weil so wie es jetzt benutzt wird, ist es halt schon eine Katastrophe. Also es ist nicht ein bisschen komisch, wie es jetzt benutzt wird und ich habe es ein bisschen anders gedacht, sondern es ist echt schlecht. Ne? Ja. Also es sollte mal helfen, Managern einigermaßen eine Ahnung geben, wie lange halt was dauert. Das ist eigentlich eine Geschwindigkeitszeitmetrik. Und da wird jetzt ganz viel reininterpretiert. Das wird dann erhoben zur Komplexitätsmetrik zum Beispiel. Das ist eine Sache, die ich mal von jemandem erklärt bekommen habe, Komplexität. Nun ist es halt so, wenn ich jetzt einem System mehrere Elemente hinzufüge über die Zeit, dann wird es komplexer, weil die Beziehungen zwischen den Systemen und die Interaktion größer werden. Das heißt, wenn ich das System zu unterschiedlichen Zeitpunkten bewerte, ist auch die Bewertung eine ganz andere. Also ganz am Anfang, wenn ich ein System aufbaue, dann ist das System eventuell noch nicht so komplex. Ne? Also insbesondere, wenn die einzelnen Kommunikationsbeziehungen der Elemente innerhalb des Systems halt nicht vorhersagbar sind, dann wird es relativ schnell zu einem komplexen System. Wenn Menschen beteiligt sind, ist es in allermeisten Fällen ein komplexes System zum Beispiel. Also Komplexität könnte man irgendwie drin sehen. Außerdem werden dann oftmals so Größenordnungen angesetzt. Also die Größe einer Arbeit, was auch immer das bedeuten soll. Meistens in der Fibonacci-Reihe, ne, die ich oftmals gesehen habe. Und zumindest den wesentlichen Vorteil, den ich da drin sehe, ist, dass man erkennen kann, dass manche Arbeiten zu groß eingeschätzt werden. Also dass man sie teilen muss, das finde ich gut. Außerdem finde ich gut, dass die Menschen überhaupt über die Arbeit reden und ein gemeinschaftliches Verständnis bekommen. Was dann trotzdem daraus gemacht wird, ist, dass dann auf die zweite Nachkommastelle dann ein Mittelwert bewertet wird von irgendwelchen Storypoints und der Trend abgeleitet wird über die Zeit und miteinander verglichen wird und Top-Listen gepflegt werden von Teams. Das ist dann, ich glaube, eine Perversion dessen, was es sein sollte. Eine Unart, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Es gibt noch völlig andere Interpretationsmöglichkeiten, was Storypoints oder daraus Velocity alles sein kann. Aber ja.
Ja, ich habe gerade das Gefühl, wir können auch noch mal eine Folge über Schätzen, Storypoints und warum uns das alles nicht gefällt machen. Ich glaube, da kriegen wir auch eine gute Folge mit voll und das könnte eine Rant-Folge werden.
Das könnte durchaus passieren, ja.
So, lass uns mal zum Abschluss kommen und ich hätte jetzt mal, ich hole mal meinen Zauberstab raus und bin jetzt die gute Fee. Und Lukas fragt dich, wenn du jetzt einen Wunsch frei haben könntest an Safe 7, was würdest du dir da drin wünschen?
Ich würde es als absolut notwendig, also zwingend notwendig machen, dass man die Kadenzen des Systems unabhängig voneinander betrachten muss beim Einführungsprozess. Also, dass man sich überlegt, wie häufig füllt man das System nach, dass es auch ermöglicht wird, das System regelmäßig nachzufüllen oder on-demand nachzufüllen und dass man sich überlegt, wie oft liefert man und dass das auch regelmäßig sein kann, aber nicht muss. Das heißt, dass diese Eingangs- und Ausgangskadenz grundsätzlich voneinander entkoppelt sein müssen und beim Einführungsprozess auch individuell betrachtet werden und passend gemacht werden. Das würde einen riesengroßen Vorteil geben, anstatt das von vornherein festzulegen.
Okay. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ich glaube, wir haben Safe jetzt nochmal unter einem anderen Blickwinkel betrachtet. Das in den ersten, glaube ich, 20 Minuten waren es auch. Und Lukas, ich danke dir für das Gespräch, danke dir für das, es war schon fast ein Interview von mir an dich, aber da du auch der Flow-Experte bist und auch ziemlich cool, so Wortwitz am Ende auch nochmal abgehakt, sage ich danke dir.
Super, vielen lieben Dank, Tobi, bis demnächst.
Bis demnächst.